wenn man jetzt vier Profis nimmt aus Deutschland und vier Profis aus dem Libanon und die spielen gegeneinander, dann würde das, glaube ich, sehr gleichmäßig aussehen. Aber wenn man dann 11 gegen 11 spielt und wie das Spiel einfach ist, und dann Fußball spielt, dann hätten sie keine Chance, weil einfach der libanesische Fußball viel mehr Disziplin nötig hat und einfach eine gesunde Mentalität braucht und einfach auch zukunftsorientierter arbeiten muss.
Hallo, es gibt wieder eine neue Folge des Zenit-Podcasts. Und für alle Fußballfans da draußen, heute ist es soweit. Mein erster Fußballprofi ist zu Gast, und zwar Amin Younes. Manche kennen ihn vielleicht noch aus Mönchengladbach, wo er zum Profispieler wurde, dann später über die Station Ajax Amsterdam, spielt der fünffache deutsche Nationalspieler heute für den SSC Neapel in Italien. Und von dort war er mir auch zugeschaltet. Amin ist in Düsseldorf geboren und aufgewachsen und hat libanesische Wurzeln. Sein Vater stammt aus der Stadt Tripoli und war selbst begeisterter Fußballspieler. Natürlich haben wir über den deutschen und libanesischen Fußball geredet, soweit mein Halbwissen es zuließ. Ein Angebot für die Zedern zu spielen, wie man die libanesische Nationalelf nennt, hat er ohne Zögern ausgeschlagen. Und warum es nicht nur dem libanesischen Fußball an Disziplin fehlt, erzählt er alles in der Folge. Neben seinem Job als Profifußballer engagiert sich Amin auch seit Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Libanon. Er trainiert mit ihnen, organisiert Fußballspiele, will sie so motivieren und ermutigen. Sein neuestes Projekt, einen Fußballplatz bauen in Tripoli, der Heimatstadt seines Vaters. Aber auch abseits des Bolzplatzes hilft er Menschen in Not im Libanon, gerade jetzt in der Corona-Krise. Mit einer großzügigen Spende hat er zusammen mit dem Verein Orienthelfer 300 Familien in Not Lebensmittel und Kleidung zur Verfügung stellen können. Also wie ich finde, ein wahnsinnig feiner und sympathischer Kerl. Das werdet ihr schnell merken, wenn ihr die Folge anhört. Und natürlich kam auch das libanesische Essen nicht zu kurz. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, cool. Ich muss jetzt mal überlegen, ist es Armin oder Amin? Ich weiß es immer nicht bei dem Namen. Muss ich echt
also im Libanon, du hast vollkommen recht, das ist also echt schon berechtigt, weil im Libanon sagen sie Amin und hier in Deutschland sagen sie Armin.
Ja, das ist, Deutsche haben schon so schwierig.
In Italien sagen sie Younes. Also,
ja, gut, das ist ja im Fußball da auch immer eher mit den Nachnamen, ne? So kenne ich das, oder?
Genau, aber deswegen habe ich diesmal, weil das ist echt so ein Thema, weil das ist wirklich so, immer, also der Name, der auf dem Rücken steht, den benutzen die Leute. Mich hat das immer genervt, dass die Leute mir in der Stadt dann zugerufen haben, ey Younes, jetzt habe ich Armin auf dem Trikot stehen in Neapel, jetzt nennen sie mich tatsächlich
Ach so.
Armin.
Ach cool.
Ja.
Kanntest du das
ja.
Selbst so entscheiden? Also konntest du das einfach machen mit dem
ja.
Namen?
Ja, genau. Ja. Also hier in Italien durfte man das. Ja.
Ja. Ach, das ist ja cool. Also du bist ja auch in Deutschland geboren und du hast eine deutsche Mutter. Dein Vater ist
genau.
aus dem Libanon. Da haben wir ja irgendwie so ein bisschen Parallelen. Jetzt
ja.
ehrlich gesagt zufälligerweise. Ich habe dich jetzt nicht extra deswegen ausgesucht.
Ja.
Aber das heißt, du hast eben auch so zwei Kulturen, mit denen du aufgewachsen bist, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau.
Und ich habe auch gelesen, dein Vater hat auch Fußball gespielt. War er auch Profifußballer?
Ja. Also der hat in der ersten Liga gespielt im Libanon, genau, aber der ist halt früh wegen dem Bürgerkrieg und ja, weil er halt arbeiten musste und ist er dann nach Deutschland gekommen und hat ja den Traum Fußball dann eigentlich früh aufgegeben, hat dann versucht in Deutschland auch noch weiter Fußball zu spielen, was natürlich nicht einfach ist, wenn man aus dem Libanon kommt und Geld verdienen muss, das ist dann nicht einfach, aber der ja, ja, und dann kamen wir halt auch die Kinder und dann, ja, dann war es natürlich für ihn auch nochmal schwierig. Also der ist extrem fußballbegeistert und hatte sicherlich auch den Traum, das so richtig zu schaffen und weiterzumachen, auch im Libanon. Aber das ging halt nicht. Ne? Ja.
Und ist er aber der Grund dafür, dass du Profifußballer geworden bist?
Nein, weil ich bin, also ich habe echt schon meinen eigenen Kopf. Also Ich mach das natürlich auch für ihn, aber ich würde es niemals so von der Motivation her muss ich selber extrem viel Spaß. Also ich habe einfach extrem viel Spaß selber an der Geschichte, die er mir einfach so ein bisschen eingeflößt hat. Der hat uns, also ich habe noch zwei Brüder, der hat früh mit uns begonnen, Fußball zu spielen und war da sehr hinterher und wollte, dass alle drei das am besten schaffen im Idealfall. Aber wir haben alle so, also es war wichtig, dass jeder das macht, was ihm Spaß macht und was ihn motiviert. Ne? Und mich hat am Ende dann Fußball motiviert und mir hat es einfach von Anfang an immer Spaß gemacht, mit diesem runden Ball einfach zu spielen.
Er ist ja bestimmt aber sehr stolz sicherlich, oder? Wenn er das irgendwie in irgendeiner Weise weitergeben konnte, ne?
Ja, das sagt er mir nie, aber persönlich, aber ich hoffe es und ich denke es.
Bestimmt. Aber deine Brüder sind die auch Fußballer?
Nein, nee. Also ich habe mit dem Philipp, mit meinem älteren Bruder, habe ich zusammen in Gladbach in der Jugend gespielt. Und der hat dann eine Ausbildung zum Schornsteinfeger nachher gemacht. Der Karim, der Kleine, ist noch in der Schule. Und also die spielen jetzt aber nicht hoch mehr oder so. Der Philipp spielt noch ein bisschen aus Spaß. Und sonst in der Kreisliga A, glaube ich, ist es.
Einfach okay, ich kenne mich mit sowas nicht aus.
Na, alles gut.
Kreisliga. Nee, also okay, jetzt klinge ich so, als hätte ich gar keine Ahnung. So ist es auch nicht. Ich weiß auch, was abseits ist, ja? Also bitte. Ja. Aber
das musst du mir dann später erklären.
Ja, das machen wir dann nach der Aufnahme.
Ja.
Genau. Ich kann ja auch aus eigener familiärer Erfahrung erzählen oder auch sagen, das kannst du ja bestimmt bestätigen, dass Libanon natürlich so ein ziemlich fußballverrücktes Land ist. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, Brasilien oder Deutschland?
Ja, oder Frankreich. Ich weiß noch, 98 Echt? Waren die total aus dem Häuschen in Libanon, als Frankreich Weltmeister geworden ist.
Ja gut,
da war
das stimmt.
Da. Genau, und da
ich auch.
Ja, kannst du dich erinnern? Da war ich ganz klein, ich weiß gar nicht.
Moment, bist ja noch jünger als ich, deswegen,
genau. Aber ich weiß das wirklich noch, weil dann die ganzen hupenden Autos und alles, da war echt Chaos. Und da kann ich mich echt noch dran erinnern, auch wenn ich sehr, sehr klein war.
Ja, stimmt, Zidane ist ja auch so ein Riesenvorbild gewesen oder ist es immer noch für viele. Und ich glaube, 98 war das auch dieses Spiel mit, wenn ich mich jetzt erinnere, mit Kahn im Tor, wo dann Ronaldo das Tor schoss?
Nee, das war 2002.
Oh Gott, ja, siehste, guck mal, ich komme schon völlig durcheinander. Aber daran kann ich mich auch noch erinnern, weil wir da auch waren im Libanon. Ja. Und in meiner Familie, also wir lieben uns wirklich alle, aber wenn es um Fußball geht, dann gibt es immer zwei Lager, Brasilien oder Deutschland.
Ja.
Und ich glaube, also ich kann mich noch erinnern, 2006, da waren wir auch im Libanon. Das war natürlich auch nochmal so eine sehr emotionale Zeit, weil kurz nach dem Spiel Italien-Deutschland fing auch noch dieser, Sommerkrieg an dort, Juli-Krieg, wo wir auch waren und dann aus Libanon flüchten mussten. Aber ich kann mich noch an dieses verdammte Spiel erinnern, weil es wirklich total nicht so schön war für Deutschland. Also wenn man sich mal interessiert, Deutschland gegen Italien. Und da war das dann eben lustig, dass die eigentlich für Brasilien waren, in dem Moment natürlich für Italien waren, weil sie einfach nur gegen Deutschland sein wollten. Das ist so typisch, so wie das da immer so lief. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
Nein, ich gucke Fußball ja nicht als Fan so ein bisschen. Ich gucke das immer irgendwie auch ein bisschen, um was zu lernen und so ein bisschen. Aber ich kriege die Krise, wenn ich mit jemandem sitze, der dann rumschreit, muss ich sagen. Also mit Libanesen darf ich keinen Fußball gucken.
Ach so, vor allen Dingen die libanesischen Sportkommentatoren. Ich weiß nicht, ob du das jemals mitgehört hast. Du lachst dich tot, weil die natürlich gerade die deutschen Namen überhaupt nicht aussprechen können, logischerweise. Ja. Und so Dauerreden, also das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, also du hörst die ganze Zeit die Rumpfstelle. Naja, egal. Ja. Aber wie ist das
denn
deiner
Familie? Der Ball an der Mittellinie und du denkst, das ist kein Tor, aber ist ganz weit weg noch.
Genau. Wie ist das in deiner Familie? Sind die auch so, also jetzt klar, dein Vater, aber so grundsätzlich so fußballverrückt? Oder ist das Thema?
Also es ist schon Thema, aber jetzt, also ich muss sagen, in Tripoli, wo ich ja, also es geht eigentlich noch, die neue Generation schon, aber so meine Onkels würde ich jetzt nicht sagen. Also die mögen natürlich Fußball, aber es ist nicht immer Thema Nummer eins. Das ist auch immer ganz angenehm dann für mich, finde ich, wenn ich dann da bin.
Das ist immer ein bisschen aus dieser Komfortszene rauskommen.
Ja, bevor ich es vergesse, ich hatte auch, du hast mich ja gefragt vorher und ich hatte tatsächlich noch was da, was ich sehr, sehr gerne mag.
Ah, okay, dann kommen wir mal direkt darauf. Weil ich, das muss ich immer so ein bisschen einleiten, weil ich ja im Grunde immer jeden frage, bring was mit oder zeig was oder so, was du mit dem Libanon verbindest, in deinem Fall jetzt natürlich. Und das ist jetzt, jetzt muss ich nochmal gucken, Pistazien. Ja,
genau. Machluta.
Ah ja.
Ja.
Und, ja gut, die Firma ist ja eigentlich egal. Hast du die jetzt gerade da erst gekauft oder
bekommen? Genau, weil meine Eltern waren... die waren letztes Jahr, jetzt lass mich nicht lügen, nicht genau, jetzt November waren sie da und haben mir dann ein paar Sachen zugeschickt, auch von, ich weiß nicht, ob du es kennst, Abdrahman Halab.
Bitte.
Na klar.
Das ist der erste Gang, wenn wir im Libanon sind, fahren wir nach Tripoli. Trablus, zu Halab. Das ist für meinen Vater quasi das Ding emotional. Ja. Also das ist, aber da können wir auch nochmal drauf kommen.
Ja, die sind auf jeden Fall alle leer, weil ich bekomme die und ich muss halt aufpassen, auch mit dem Essen. Und dann verschenke ich die auch alle immer ein bisschen, weil die sich dann immer freuen, weil jeder das irgendwie auch mag. Ich esse die unheimlich gerne. Also gerade die Pistazien hier und ich esse gerne Süßes, muss ich sagen. Das ist mein Problem.
Ach, ich finde das gar kein Problem. Ich kann das total nachvollziehen.
Für meinen Trainer ist das ein Problem.
Ja, hast du da so echt, bist du da, gut, ich meine, klar, ihr seid ja Sportler, Leistungssportler, müsst ihr sicher aufpassen, so ein bisschen, ne?
Ja, definitiv, ja. Ja, wenn ich nach Libanon fahre, dann weiß ich, wie es bei dir ist, aber ich habe Minimum 2-3 Kilo zu viel, wenn ich hier komme. Ja, dann muss ich erstmal. Ja, abtrainieren.
Wobei, ich finde das eigentlich lustig, dass du das sagst, weil ehrlich gesagt habe ich manchmal das Gefühl, ich esse dort viel gesünder als hier in Deutschland, weil es ja so viel Gemüse gibt, frisches Gemüse, viel Fisch, also leckeres Fleisch, also gutes Fleisch vom, also direkt sozusagen vor der Haustür, und
Hühnchen, das stimmt.
So aus dem Garten, sag ich jetzt mal. Es ist
Nee, das stimmt. Das stimmt definitiv. Das Problem, was ich habe, ist, dass überall, wo ich hingehe, es wird einfach überall gegessen. Einfach in Unmengen. Und das ist das Problem.
Ja, gut. Das ist so typisch, weiß ich nicht, typisch libanesisch jetzt auch nicht, eher so arabisch oder vielleicht auch, für den türkisch ist es ja auch so, dass man einfach natürlich, wenn du dann kommst wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie oft du da hinfährst, aber wahrscheinlich wird dann erstmal aufgetischt, Amin ist da, wir machen ein großes Familienfest, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Minimum einmal im Sommer, einmal im Jahr da. Meistens im Sommer, wenn ich dann frei habe. Momentan ist ja in Italien ist ja so, dass es nicht wirklich eine Winterpause gibt. Und dann habe ich leider im Winter nicht die Möglichkeit zu hinzufahren. Aber als ich bei Ajax spielte oder in Deutschland, dann bin ich ja natürlich auch in der Winterpause hin. Aber auch mal, wenn ich 3-4 Tage nur frei hatte, bin ich auch hingeflogen, weil ich unheimlich gerne da war. Also oder immer noch bin. Ja, und und wie du schon sagtest, ne, da ist dann echt überall Essen. Ne? Und, das ist auch, ich finde das, ich habe aber noch nie ein Land gesehen oder Menschen gesehen, die wirklich eigentlich nichts haben, aber wenn es um Essen geht oder wenn es um Gastfreundschaft geht, die geben dir alles. Ne? Die würden dir echt dein letztes Shirt geben. Also das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe und die mich einfach extrem beeindruckt, muss ich sagen.
Würdest du sagen, das ist typisch libanesisch?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also so in der Art wie im Libanon, ich bin wirklich schon viel rumgekommen, würde ich sagen. Auch durch den Fußball habe ich natürlich auch schon viel gesehen. Ich würde schon sagen, dass das ein typisch libanesisches Ding ist, dass der Libanese will, dass du dich extrem wohlfühlst bei ihm. Also dass ihm das heilig ist. Das würde ich schon sagen,
Und du hast ja auch gesagt, du bist oft da, also ich sag mal regelmäßig jedes Jahr, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Aber seit wann bist du da? Also schon von klein auf?
Von klein auf. Und das, ich muss sagen, ich weiß jetzt nie, ich bin ja natürlich auch immer nur für bestimmte Zeit da gewesen. Aber ich habe es wirklich immer sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Allein auch dass man immer in der Gemeinschaft ist, man ist immer mit Leuten zusammen und wie gesagt, auch meine Cousins oder auch Freunde, die ich mittlerweile da habe, die fragen dann das ganze Jahr, wann kommst du denn und wenn du dann kommst, dann will ich gefühlt jeder vom Flughafen abholen. Ne? Und die wollen am besten alle gleichzeitig kommen. Und das hat mich vor Anfang, also das hat mir so eine Art Liebe gegeben. Und ich finde das sehr, sehr, ich fand das immer sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen, ja, habe ich mich auch irgendwann verpflichtet gefühlt, da auch immer wieder hinzufahren, weil ich gesagt habe, ja, also du musst denen irgendwie auch was zurückgeben. Ne? Die fragen das ganze Jahr nach dir und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, komm, jetzt hast du Urlaub vom Verein aus einmal im Jahr und dann fährst du, weiß ich nicht, auf die Malediven oder so. Ich habe mich dann echt irgendwie auch immer verpflichtet gefühlt. Aber weil ich es auch, also ich fand es auch wirklich schön, selber dort immer hinzufahren und die Menschen zu sehen und habe mich echt gefreut.
Du hast ja auch gesagt, dein Vater, also haben wir ja schon drüber geredet, stammt aus Tripoli, im Libanon oder generell auf Arabisch sagt man ja so Trablus, ne? Genau. Ist also die zweitgrößte Stadt im Libanon. Wie gut kennst du die dann?
Also ich würde sagen, mittlerweile kann, also wirklich gut, würde ich sagen. Doch, doch. Also ja also wir sind, am Anfang waren wir immer sehr viel, wenn wir dann 4 Wochen dort waren, sind wir meistens immer nur da geblieben, weil du 2 Wochen gebraucht hast, um die ganze Familie zu besuchen.
Mhm. Ich glaube, das kennst du ja auch. Das kenne ich irgendwo her.
Ja, genau. Weil er ist ja auch dann, wenn er einen nicht besucht, ist der dann natürlich sauer. Nee, aber ich würde gerne auch mehr vom Libanon sehen. Ich habe auch Familie in Baalbek. Und, aber Tripoli würde ich sagen, oder Trablus kenne ich mittlerweile ganz gut. Ja, also Trablus ist auch irgendwie eine spezielle Stadt, würde ich sagen. Mhm. Also ich hab auch mal mit Leuten geredet, die zum Beispiel aus Beirut kommen und die echt, also die wirklich noch nie wirklich da waren, ne? Oder das auch so ein bisschen als gefährlich ansehen. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einer, das ist eine gemeinnützige Organisation aus Juni. Und das war eine katholische Gruppe, mit denen habe ich Zoom gemacht. Und wir haben uns unterhalten und die hat mir auch geschrieben bei Instagram, ob ich mal Lust hätte, ein paar Fragen zu beantworten für eine Gruppe. Die machen dann immer so Aktivitäten zusammen, jedes Wochenende, wie Campen. Letztens haben sie, glaube ich, auch eine Aktion gemacht, wo sie dann Müll eingesammelt haben und so weiter. Und machen dann immer so Aktivitäten zusammen. Und das war echt eine ganz, ganz coole Sache. Und die haben mir dann, muss ich sagen, interessante Fragen gestellt, auch über Trablus, weil die auch Trablus ein bisschen anders sehen, würde ich sagen. Ja, und die haben dann echt so Fragen gestellt, wie, ja, wie ist das eigentlich? Du bist ja aus Trablus und es ist ja auch, die Kriminalität ist da sehr hoch oder die Armut ist da auch sehr hoch. Wie siehst du das und so? Und ja, fand ich an sich sehr interessant, ne? In einem Land, wo junge Menschen das auch schon so wussten oder sehen, von einer anderen Stadt, die vielleicht, weiß ich nicht, 50 Kilometer, 60 Kilometer entfernt ist.
Ja, es ist ein sehr kleines Land und ich kenne das nämlich auch so, das ist ganz lustig, weil du das sagst, aus meiner Familie ja auch, die eher so aus Jbeil kommt, das ist so quasi zwischen Trablus und Beirut, ne? So, genau. so die Ecke, sage ich jetzt mal, am Wasser, die auch mich jedes Mal gefragt hat, wenn wir dorthin fuhren, warum wir hinfahren, so von wegen, was gibt's denn da?
Ja, genau.
Also, und ich, ja, zum Beispiel, also eigentlich schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Und das ist irgendwie sehr interessant. Und ich hatte das aber genauso auch, wenn ich in den Süden Libanon fuhr, dann wurde ich auch immer gefragt, was willst du da? Mhm. Da gibt's nicht, da sind, weiß ich nicht, da gibt's ja gefährliche Leute, die sehen alle komisch aus oder was auch immer. Irgendwie, es ist total, also schräg gewesen. Aber selber waren sie eben entweder noch nicht wirklich da oder selten da oder haben sich da noch gar nicht so mit beschäftigt. Also man bleibt da so in seiner Community halt häufig auch, obwohl das so ein kleines Land ist.
Ja. Ja, das stimmt. Also, du hörst mich gut, ne? Also, ach ja, jetzt sehe ich dich wieder. Ja. Okay. nee, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch des Öfteren. Ja, ich genau dasselbe habe ich auch erfahren.
Irgendwo also ist es bei deiner Familie schade. Genauso? Sagt die, also ist die genauso, dass sie sagt, wir fahren jetzt nicht nach, was weiß ich, Jbeil, ja, zum Beispiel, oder Beirut, weil das einfach komische Leute sind da unten?
Genau. Also Tripoli, muss man ja auch einfach so sagen, ist natürlich auch sehr konservativ. Und für meine Familie, also dort, wenn ich, wo ich dann noch ein bisschen jünger war, haben sie dann auch gesagt, ja, was willst du dann in Beirut und so? Und da gibt's ja nichts, da ist alles modern und so und bleib doch hier, hier hast du uns und wir sitzen zusammen und ja, vollkommen richtig. Das war, also so ist es bei mir auch, auf jeden Fall.
Ja, das ist irgendwie, finde ich persönlich immer interessant. Also ich meine, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, das gibt's ja in vielen Ländern, dass man irgendwie so, ja, die Nachbarn in dem anderen Dorf immer ein bisschen komisch findet. Also so vergleiche ich das so ein bisschen, ne? Aber ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ist im Libanon trotzdem manchmal noch ein anderes, weil es halt so ein kleines Land ist und man einfach denkt, wie, das geht doch gar nicht, dass man sich so gar nicht begegnet oder nicht unbedingt begegnen möchte, weil es eben so eng alles ist, aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Ich finde es immer wieder faszinierend.
Ja.
Und aber jetzt gerade mit seit letztem Jahr habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht und wie sehr da so deine Familie involviert ist mit den ganzen Protesten gegen die Regierung, die es ja auch gab und gibt jetzt auch immer noch, trotz Corona, dass dieses Land ja so ein bisschen zusammenwächst für sich. Mhm. Also einfach auch so ein bisschen mehr patriotistisch, wenn man es jetzt mal sagen möchte, was jetzt immer so ein bisschen negativ klingt oder mehr so ein bisschen, wir sind eins, wir sind Libanon und nicht jetzt irgendwie, wir sind Trablus, wir sind Beirut, wir sind Sunniten, wir sind Schiiten oder irgendwas Christen, sondern alle eins. Ich weiß nicht, wie es da bei euch besprochen wird, ob es irgendwie thematisiert wird sozusagen auch, ne?
Ja, definitiv. Nur habe ich das Gefühl oder ich finde dann auf der einen Seite, weil Libanon finde ich auch irgendwo immer ist auch so ein bisschen, alles so ist so sehr widersprüchlich. Ne? Ich finde die Menschen, also sind ja auch, die Menschen an sich sind ja auch, also so habe ich Trablus kennengelernt, ist so ein bisschen auch der Klatsch, wie nennt man das, der Tratsch und Klatsch? Klatsch, wie nennt man das? So.
Klatsch und Tratsch, Stadt?
Genau, genau, ist alles ab Tratschen. Ja, die erzählen dann, wie wunderschön ihr Land sind aber am gleichen, also auf der anderen Seite sind sie dann auch viel am Klagen, am Meckern über alles. Und ich habe echt das Gefühl, dass sie zusammenwachsen, aber ich habe auch das Gefühl, dass beim nächsten Knall alles wieder zerbrechen kann. Das, so habe ich immer das, das ist mein Gefühl, wenn ich im Libanon bin, dass so immer so Spannung in der Luft liegt, ne? Weil alle auch sehr emotional sind. Also das ist mein Gefühl. Sehr stolze Menschen auch. Und ich finde, dass wenn man so ein bisschen an der Mentalität rüttelt, dass es eigentlich so schön sein könnte, weil sie vom Grund aus eigentlich liebevolle Menschen sind, sensible Menschen, aber auf der anderen Seite dann immer so der Stolz und das Emotionale alles so ein bisschen kaputt macht. Ne, sie streiten sich auch natürlich wegen den banalsten Sachen, ne, die, wo ich sage, zum Beispiel, ich komme dann mal nach Libanon, nach Trablus, und dann hörst du, der redet mit dem nicht, weil und das passiert ist. Seit 2 Jahren. Und ich sage, ja gut. Und darf ich dem jetzt nicht mehr Hallo sagen? Nee, auf keinen Fall, sonst rede ich nicht mehr mit dir. So kommt mir das vor. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, ich habe das auch in meiner Familie.
Ja, und da sage ich so, das ist halt das, was ich meine mit, bei der kleinsten Sache kann es halt auch wieder so ein bisschen dann in die andere Richtung gehen. Und das finde ich halt irgendwo sehr schade.
Ja, ich weiß nicht, ob das so das libanesische Temperament ist oder irgendwie, also jedes Land hat ja auch so seine Eigenheiten. Ja. Aber ich verstehe total, was du sagst, dass die sich über gewisse Dinge aufregen, wo wir hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, denken würden, wie kann man nur? Genauso ist es auch andersrum, finde ich immer. Also ich merke das immer, wenn ich dann wieder hier bin und ja auch sofort gleich wieder direkt am Flughafen, wenn man so will, feststelle, was für Privilegien wir hier eigentlich in Deutschland haben und wie gut es uns geht. Oder jetzt auch beispielsweise gerade zu der Zeit jetzt mit Corona, was für ein gutes Gesundheitssystem wir haben oder überhaupt ein funktionierendes politisches System. Ja? Und man dann einfach den Libanon anschaut und merkt, es kann alles auch nicht funktionieren. Und trotzdem finde ich es immer wieder faszinierend, wie dieses Land dann eben trotzdem funktioniert für sich und die Menschen eben leben und weiterleben und irgendwie, wie du ja auch schon gesagt hast, dann sehr gastfreundlich sind.
Ja, weil sie, glaube ich, einfach, weil ich glaube, dass sie trotz allem, man sagt ja auch nicht umsonst, dass es so ein bisschen vernarbtes Land ist. Ne? Also sie haben, glaube ich, so viel Leid ertragen, dass sie trotzdem, dass sie mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, uns kann gar nichts mehr passieren. Wir haben so viel erlebt, Wir nehmen es jetzt, wie es kommt, und versuchen, das Leben zu genießen. So, das Gefühl habe ich auch oft. Und deswegen sind sie dann halt auch, glaube ich, dann, ja, auf der einen Seite so emotional und gehen emotional mit allen Sachen um, aber kommen da, schaffen es auch irgendwie wieder da rauszukommen. Ja, ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Für mich ist es auch immer eine emotionale Sache, wenn ich im Libanon bin. Also ich bin das erste, wo ich die ersten Male da gewesen bin, habe ich gesagt, mein Gott, wo bist du hier gelandet? Ne?
So wie alt warst du da? Wie alt warst du da?
Ich war sehr, sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Und ich mochte es nicht wirklich am Anfang, muss ich sagen. Auch wo ich da war, weil Tripoli ist auch, also Trablus ist auch so eine Stadt, die jetzt nicht, von früher, die nicht unbedingt sehr sauber war auch. Und ne, die Strände waren jetzt auch nicht die schönsten, fand ich. Aber irgendwie mit der Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, alleine dorthin zu gehen, ohne meine Familie, ist irgendwie dann auch mein Herz da geblieben und habe mich dann auch in dieses Land wirklich verliebt und in die Leute. Deswegen sage ich, ist das auch irgendwie eine emotionale Sache geworden.
Ja, ist das dann, also kannst du oder würdest du schon sagen, so deine zweite Heimat?
Definitiv,
oder, definitiv. Ich meine, das ist ja auch immer ein schwieriges Thema, also wenn man jemand fragt, wo ist deine Heimat, und weil man kann ja auch mehrere haben, ne? Und man kann auch einfach sagen, mein Herz ist dort oder mein zweites Herz oder wie auch immer, ne? Also und manchmal will man auch gar nicht erklären, was das eigentlich für einen ist. Und das ist ja auch, glaube ich, auch manchmal so. Also ich weiß nicht, mit Libanon könnte ich auch manchmal sagen, habe ich so eine Hassliebe, weil wenn man dort ist, geht einem auch ganz schnell auf die Nerven, oder?
Ja. Nee, 100%, das stimmt. Das meinte ich auch mit diesem Tratsch so ein bisschen. Zum Beispiel, wenn ich dann immer mal hin bin und nach 2 Wochen, wenn ich sehe, worüber die Leute sich aufregen, dann gewöhnt man sich ein bisschen dran und dann fängt man auch sich mit aufzuregen. Aber dann denke ich mir so nach 2 Tagen, ey, Moment mal, das ist doch gar nicht dein Problem, Armin.
Ich mach doch nur Ferien also, hier.
Ja, genau, so. Aber ja, also, ja, das ist halt so ein bisschen, ja, ich weiß, was du meinst, 100%. Ich versuche halt auch irgendwie, weil ich sag mal so, ich mag das nicht zu sagen, dass ich irgendwie gesegnet bin mit irgendwas. Ich ich bin dankbar für das, was ich mache, dass ich Fußball spielen darf. Und ich finde auch immer, also ich möchte gerne, dass das im Libanon, weil ich im Libanon auch sehr, sehr viel Talent gesehen habe. Und ich bin so ein Typ, der es unheimlich gerne hat mit bescheidenen Kindern, die mit Armut aufwachsen, die nicht viel haben, weil ich genauso war. Wir hatten nichts. Ich bin in Düsseldorf da groß geworden, habe mit den Jungs, das war das Schönste für uns, einfach nur Fußball zu spielen. Und ich, wenn ich die Jungs im Libanon sehe, dann sehe ich da mich selber so immer ein bisschen. Und ich versuche da halt immer auch ein bisschen was zurückzugeben. Und ich habe so ein bisschen so das Problem, wenn ich Fußball sehe, dann muss ich auch immer hingehen auf den Platz und dann irgendwie dem Jungen was erklären oder dem Trainer sagen, dass das Quatsch ist, was er für eine Übung macht. Also kommt vielleicht nicht immer gut an, aber ich habe das irgendwie in mir drin versuche auch jetzt seit halt immer wieder, wenn ich dann da bin, dass wir halt auch Trainingssachen machen, dass ich mal ein Training mache mit der Mannschaft, wo mein Vater gespielt hat, die heißt Ishtimer oder AC Tripoli, dass ich dann, da gehe ich einfach hin und trainiere dann auch da einfach mit oder habe den Leuten auch schon vorgeschlagen und also hatten wir auch schon gemacht, dass wir mit Jugendlichen Training machen und das hat bisher immer gut geklappt und ich hoffe einfach, dass man in Zukunft da noch viel, viel mehr Dinge machen kann und weil Libanon hat extrem viel Talent, was auch den Sport angeht. Es ist halt einfach auch so, dass die Bedingungen nicht so gut sind und dass die Mentalität einfach so ein bisschen, ja, dass die nicht 100% die ist einfach nicht so top, ne? Das meine ich damit so, die sind dann immer so am Meckern und ja, wir haben ja keine Möglichkeiten und das. Ich möchte halt irgendwann mal, dass die da rauskommen aus diesem Trott, weil wenn ich immer nur sage, wie schlecht es mir geht, dann komme ich nicht vorwärts. Das ist, also ich muss da halt leider Gottes so ein bisschen hart sein in der Sache, weil ich möchte ja, dass jemand vorwärts kommt. Wenn ich ihm recht gebe, dann gebe ich ihm ja recht, ein bisschen aufzugeben und eine Entschuldigung zu suchen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, wenn ich dann da bin oder wenn ich mit meinem Vater auch rede, darüber. Und wenn der dann erzählt, ja, im Krieg war das so und wir sind damals so, ich habe gesagt dann, der, aber der Krieg ist vorbei. Das ist eine, das, ne, es ist ja so und Gott sei Dank ist es so. Ne, auch wenn ich darüber gerne also zuhöre und ihm da extrem, also auch zustimme in vielen Dingen, möchte ich halt trotzdem irgendwie auch immer dann, dass man anfängt, auch ein bisschen neue Geschichte zu schreiben und zu sagen, hey, das Kapitel ist abgeschlossen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich wäre, glaube ich, niemals weitergekommen im Leben, wenn ich immer nur darauf geschaut hätte, wie es, ja, was ist, was schlecht ist oder was negativ ist. Deswegen glaube ich so ein bisschen, dass die Erfolgsformel da ist, dass man einfach mal ein bisschen, dass man aufhört, alles schlecht zu sehen, sondern einfach mal vorwärts schaut.
Kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde das auch super, was du sagst. Gerade auch bei den Jungen anzufangen, weil die ja noch, sag ich mal, vor Begeisterung strotzen und motiviert sind im besten Fall. Also und da kann man, finde ich, auch immer noch gut anfangen. Und es ist auch super, dass du sowas machst, dass du da hilfst, trainierst und sie motivierst. Ich meine, du bist ja auch dann im Grunde auch ein Vorbild für sie. Und von daher, finde ich, kann man das auch nutzen. Also einfach seine Stimme, seine Präsenz dafür nutzen. Und
darf ich auch fragen, wie du das gemacht hast? Also sag mal, wenn du dann, sage ich mal, Gruppen oder wenn du, du hast ja, glaube ich, auch viele, also ich habe das ja in den Stories gesehen, dass du auch viele, ja, wie nennt man das, gemeinnützige Gruppen oder Stiftungen besucht hast, oder? Also Kinder auch besucht hast. Und
ja, also das war immer im Rahmen einer Bildungsreise, die ich organisiert habe, mit einer Organisation. Also sozusagen, ich war ein Teil des Reiseleiterteams. Okay. Und das, genau, das habe ich, glaube ich, zweimal, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne, mal gemacht. Genau, und da waren wir, oder sind wir dann immer durchs Land gefahren natürlich und haben dann immer an jeder Stelle, oder also klar, es ist organisiert und man hatte so seine Punkte, man kann ja nicht alles abarbeiten, leider. Das ist das Pech immer bei solchen Reisen. Und natürlich hatten wir dann immer so gewisse Themen und Punkte und sind dann ja zum Beispiel an der Grenze zu Syrien dann in ein Flüchtlingslager gefahren. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Thema. Kann man das machen? Wirkt das nicht ein bisschen voyeuristisch? Machen wir damit wirklich das Richtige und unterstützen wir die damit auch wirklich? Aber wir haben ja dann auch gespendet, also und den Kindern ganz viel Spielzeuge mitgebracht und so weiter. Also, und das ist natürlich dann sehr emotional, völlig klar. Also, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei dir dann, wenn du eben da auf Kinder triffst, die also dann auch so also keine Hemmungen kennen und sie kommen dann auf dich zu und sehen dich halt als das, was du bist und als was du da auftrittst und einfach als Mensch und genauso andersrum. Und das fand ich, also das hat mich auch sehr emotional geprägt. Also ich meine, es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches natürlich. Es ist ja völlig klar. Ich meine, die wachsen in so einem Umfeld auf. Also jetzt, um mal einfach zu sagen, wenn jemand im Flüchtlingslager aufwächst, ist ja auch nochmal was anderes als jemand, der jetzt zum Beispiel zu Fußball spielen kann in so Trainingslager. Die haben ja dann auch ein Zuhause, sag ich mal, vielleicht, ne, im besten Fall. Aber sind trotzdem möglicherweise sehr arm. Also das ist jetzt auch nicht wirklich gut. Aber genau, also das war im Grunde im Rahmen dieser Bildungsreisen, die wir organisiert haben. Und ja, das war wirklich toll. Und genau, da sind wir durchs Land gefahren und haben halt so verschiedene Stellen gehabt und verschiedene Organisationen. Und ja, also ich habe ja auch gesehen, weil du das ja auch jetzt quasi damit angesprochen hast insgesamt, du unterstützt ja auch einige karitative Organisationen im Libanon. Also du bist ja da sehr engagiert und setzt dich da auch für die Ärmsten der Armen ein, gerade jetzt auch zu Zeiten von Corona. Und vielleicht kannst du da kurz zu was erzählen, was du da gemacht hast.
Ja, also ich habe vor, glaube ich, jetzt ein paar Monate her, also im Oktober, habe ich letzten Jahres, habe ich den Christian Springer kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der dir da was sagt, aber das ist der, also der hat die Orienthelfer gegründet. Und ich habe davor natürlich schon eigenes, so ein bisschen auf eigene Faust gemacht und habe in Tripoli durch meine Familie, die mit der Zeit habe ich auch viele Leute kennengelernt und habe dann immer privat viel versucht zu organisieren und zu machen und zu tun, habe Fußballschulen besucht, überall in Beirut, in Tripoli und habe versucht dann auch immer viel mit denen zu sprechen auch, um ein bisschen an der Mentalität zu rütteln, würde ich sagen. Ich habe dann, die Orienthelfer haben mir echt ein super Gefühl gegeben. Ich fand es eine tolle Sache. Also ich habe mit dem Christian Springer, der die gegründet hat, viele tolle Gespräche gehabt. Und der hat so ein bisschen dasselbe wie wir. Der hat halt, was nochmal anders ist, oder also es ist sehr interessant, dass er keine libanesische Wurzeln hat, dort aber sehr oft hingereist ist und sein Herz irgendwie da geblieben ist. Und deswegen setzt der sich leidenschaftlich ein und versucht da wirklich in vielen Flüchtlingscamps und auch libanesischen bedürftigen Familien zu helfen. Und da habe ich mich jetzt auch ein bisschen, also habe mich da angeschlossen, und wir probieren da echt viel zu bewirken. Und jetzt sind wir gerade auch dabei, das in Trablus viel oder was aufzubauen, da die Orienthelfer viel im Süden aktiv waren. Und ich glaube, man muss ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man so wirklich seine Leidenschaft gefunden hat oder das gefunden hat, was einem wirklich liegt, was einem Spaß macht, und dann dafür alles gibt. Und ich bin überzeugt davon, wenn man dann die richtige Angehensweise hat. Und ich finde, in Deutschland, es sind meistens die Kleinigkeiten, die entscheidend sind, finde ich. Weil das Talent ist überall da ein bisschen. Ich habe wirklich auch im Libanon tolle, für Basketball sind wir ja auch zum Beispiel, da sind wir ja ganz gut, ne, oder ein bisschen berühmt für. Und das ist zum Beispiel ganz toll. In Deutschland werden wir halt sehr gut aufgeklärt, was den Fußball angeht. Wir werden super betreut. Und das sind so ein bisschen die Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel auch den Theo Bücker mal kennengelernt. Der ist ein Trainer, der hat die libanesische Nationalmannschaft trainiert.
Ja.
Okay. Witzig, hast du mal mit dem gesprochen auch?
Nee, noch nicht, aber ich hatte es auch dann vor, ja, wenn dann mal. Aber den hatten wir mal beim ZDF, deswegen hatte ich den ja gesehen.
Ja, ich kenne die kleine Reportage. Ne?
Genau.
Die ist sehr schön geworden. Ja, mit dem habe ich damals auch tolle Gespräche gehabt, weil der mir auch erzählt, weil seine Frau kommt ja aus dem Libanon und der lebt ja da. Und der hatte dann auch, ja, eigentlich das auf dem Kopf, also das eigentlich bestätigt, was so einfach Fakt ist. Ne? Im Libanon ist es halt so, dass sehr, sehr viel Talent und Qualität da ist, aber die Disziplin einfach überhaupt nicht vorhanden ist.
Ja, Disziplin.
Ja, und das meine ich damit, ja, das ist das richtige Wort. Und, ja, das ist halt so, was ich mit Kleinigkeiten meine, die halt den großen Unterschied ausmachen können.
Mhm.
Ja, und ich denke aber, dass man das überall, nicht nur im Sport nehmen sollte. Ich denke, dass das in jedem Beruf entscheidend ist oder in jeder Tätigkeit, die man ausübt, dass man die nötige Disziplin, Leidenschaft und natürlich auch ein gewisses Talent dafür mitbringt, aber dass man mit Disziplin und der richtigen Mentalität einfach viel gut machen kann.
Mhm.
Und das betrifft nicht nur Fußball oder Sport. Ich finde, das betrifft jeden Bereich. Und ich glaube, da hat Libanon extrem hohes Nachholbedarf. Und Nachholbedarf,
ja. Ja, aber ich glaube, da ist dann auch sowas gut, was du dann machst, in Form von Unterstützung für Kinder, um sie dann einfach mitzunehmen und zu motivieren. Also ich glaube, das ist sowieso der beste Weg, finde ich. Und wenn man so will, ich meine, man kann dann immer sagen, ja, die Politik muss sich ändern etc., aber man kann auch erstmal klein anfangen, sag ich jetzt mal, obwohl ich das gar nicht so klein finde, ehrlich gesagt. Und wenn man da vielleicht nur, weiß ich nicht, 2, 3 Kinder erreicht, die dann wirklich irgendwie was, naja, was schaffen, klingt immer so groß, ja, weil ich meine, ich finde, jeder Schritt ist wichtig, aber dann finde ich, hat man schon viel erreicht. Hast du denn, also jetzt aus der Arbeit, die du jetzt da gemacht hast, schon Geschichten, die du erzählen kannst, wo du sagst, das ist eine Erfolgsgeschichte, wenn man so will?
Leider nicht. Im Libanon ist es halt so, dass, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du dann halt mal mit Kindern sprichst und denen versuchst, wirklich das so ein bisschen einzuflößen, dafür bin ich halt nicht lang genug da. Und das ist so ein bisschen was Schades. Und das wäre, also das ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Traum oder mein Ziel für später, nach dem Fußball, dass ich das so ein bisschen anpacke. Das ist auf jeden Fall das, was ich unbedingt machen möchte, weil dafür reicht die Zeit einfach nicht. Ne? Dafür müsste man jemanden länger betreuen. Und wie gesagt, wenn man es ihm dann sagt, ein paar Tage, dann ist das Kind dann so, dass das versteht und das auch mitmacht, weil du da bist. Weil du dann draußen stehst und die Kinder dann motiviert sind. Aber das ist ja der Haken, dass man das jeden Tag wieder aufs Neue sich selber beweisen muss und Gas geben muss. Und dann, auch wenn ich dann nicht da bin, dass man dann ehrlich zu sich selber ist, dass man pünktlich kommt, was in Libanon auch schwierig ist. Ich habe zum Beispiel Weil ich, ja, kennst du ja. Fünf ja. Minuten bin ich da.
Ja, ja, genau. Stunde später.
Warte mal eine Stunde. Ja, ja, ich war dann auch mal kleines Beispiel. Ich habe dann bei Ishtimer, die spielen in der zweiten libanesischen Liga, die sind vor 2 Jahren abgestiegen und dann, aber das ist der Heimatverein, da wo ich herkomme, aus Kuppe. Und wo mein Vater gespielt hat. Und da bin ich dann regelmäßig zum Training. Und dann bin ich nach dem dritten Mal, wo dann die Jungs zu spät kamen, also teilweise auch sehr viel zu spät kamen, bin ich dann echt sauer geworden. Da habe ich dann auch gesagt, hey, das geht überhaupt nicht. Das ist respektlos gegenüber deinen Teamkollegen und gegenüber deinem Trainer. Und nicht in Ordnung. Nee, die Jungs verdienen ja auch ein paar Euro da oder ein paar Lira. Mhm. Und ich weiß, dass die andere Probleme haben. Das ist ja auch das, was die sagen. Aber auf der anderen Seite sage ich dann, ja, aber dann darfst du nicht meckern und sagen, dass du es unbedingt schaffen willst. Weil da musst du auch alles dafür tun. Und ja, das ist halt so ein bisschen die deutsche Disziplin, die man dann lernt.
Ja, du bist ja auch noch zur Hälfte deutsch. Also so ein bisschen, ich kenne das ja auch.
Ja,
also,
genau.
Ich dort
genau.
bin ja. und wir dann irgendwie mal so Termine machen sollten, oder ich Termine ja. machen wollte, sagen wir es mal so. Also Termine gibt es ja offiziell eigentlich nicht im Libanon, sondern man geht hin oder sagt, ich komme irgendwann Tag X und vielleicht um die Uhrzeit ja. X und dann komme ich als Deutsche.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, also das beste Beispiel ist eigentlich immer zu Hochzeiten gewesen. Wenn jetzt irgendeine Cousine geheiratet hat und man dann mal mit der ganzen halben Familie zum Friseur wollte und ich ja. dann gesagt habe, also ich gehe wirklich echt selten zum Friseur, und dann habe ich aber gesagt, naja, man kann ja sich da auch mal irgendwie ein bisschen schick machen.
Ja.
Und dann frage ich natürlich, weiß ich nicht, eine Woche oder 2 Wochen vorher, ja, sollten wir uns da nicht mal Termine machen? Ja, dann werde ich dann immer ein bisschen komisch angeguckt. Ja, nein, das reicht auch so ein paar Tage vorher. Und da schlägt dann so mein deutsches Herz und also auch diese deutsche Pünktlichkeit. Aber das ist dann für mich auch sehr schwierig auszuhalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist irgendwie lustig. Aber ich meine, so ist das dann eben auch, wenn man dann mit zwei Kulturen aufwächst, sag ich jetzt mal, wir sind ja doch eher, würde ich jetzt mal behaupten, auch Deutsche. Hier sozialisiert und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, pünktlich zu sein und irgendwie da auch diese Disziplin zu haben, sag ich jetzt mal. Ist es ja irgendwie auch, ne? Ja. Also vielleicht würde das sogar einiges ändern, ne? Wenn man da ein bisschen anders rangehen würde.
Ja, ich muss sagen, ich reagiere einfach sehr allergisch drauf, muss ich sagen. Ich weigere mich, das Libanesische anzunehmen, muss ich sagen. Das ist ja das, was du sagst. Da sind wir dann einfach auch irgendwo deutsch. Und was ich aber auch gut finde, weil wenn ich davon überzeugt bin, dann halte ich das auch weiterhin so vielleicht, man muss dann, glaube ich, eine Mischung finden, so ein bisschen vielleicht auch Verständnis aufbringen. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du das, nimmst du das mit Humor oder?
Also ich nehme prinzipiell immer alles eigentlich lieber mit Humor, aber ich glaube, ich bin jetzt einfach schon so oft und so lange da gewesen, dass ich einfach auch, natürlich kennt man irgendwie seine Familie und die ganze Mentalität auch im Land grundsätzlich, je nachdem, was man halt auch so macht. Ne? Also ich meine, du bist ja auch noch sehr umtriebig, ne? Wenn du jetzt sagst, du machst da viel mit Kindern und so. Und ich kenne ja auch Leute, die fliegen dahin und sind wirklich immer nur am gleichen Ort 6 Wochen lang in den Sommerferien gewesen oder sowas in der Art. Das hatte ich natürlich auch, aber in den letzten Jahren habe ich mich auch inhaltlich oder politisch oder einfach Thema, also einfach mit dem ganzen Libanon auch so als Land beschäftigt und habe es auch bereist. Also jetzt nicht nur an dem Ort, wo wir wohnen oder wo meine Familie herkommt. Wie ist das bei dir? Also ich meine, du bist ja auch sehr oft da, aber konntest du trotzdem, oder was heißt trotzdem, hast du dann auch von dir aus viel im Land bereist?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich Beirut gesehen, ich habe Baalbek gesehen, was ich wirklich schön fand. Ich war in Sahle, Trablus natürlich kenne ich ganz gut. Ich war einmal in Saida, aber ansonsten würde ich, also ich muss trotzdem sagen, ich würde gern mehr sehen. Also ich möchte gern mir noch mehr Zeit nehmen und noch mehr bereisen in Libanon, das würde ich schon sagen. Hm. Ne, weil die Zeit bisher einfach immer knapp war. Aber ich muss sagen, bisher, was ich auch erlebt habe außerhalb von Tablus, und weil ich bin auch so dann sehr offen und möchte auch wirklich alles sehen. Ne? Und ich bin auch wirklich so, dass ich sage, auch mit der Hilfe, mit den Orienthelfern, ich war da auch nicht so steif. Natürlich liegt mir Trablus am Herzen, Aber ich habe immer gesagt, dass ich für alle Teile in Libanon offen bin, die Hilfe benötigen. Weil ich da auf keinen Fall so sein will, dass ich sage, nee, ich beschränke mich da nur darauf, wo ich herkomme. Weil das wäre, glaube ich, nicht in Ordnung. Deswegen bin ich echt offen für alles und egal, welche Abstammung, welche Religion oder welche, welche Art von Menschen. Ne? Mhm. Da bevorzuge ich nichts. Ne?
Ja. Und, ja, du hast ja, genau, du hast ja gesagt, du hast oder du arbeitest mit den Orienthelfervereinen zusammen. Das ist ja der Verein. Ja. Und da habe ich gelesen, dass du eine ziemlich großzügige Spende dort gegeben hast für Menschen in Not, also jetzt gerade während der Corona-Zeit, dass sie eine warme Mahlzeit bekommen unter anderem. Also du warst jetzt nicht dort, sondern konntest jetzt sozusagen finanziell unterstützen. Hast du da auch irgendwie Feedback zurückbekommen?
Ja, definitiv. Wir haben, ich habe tolle Videos bekommen, tolle Fotos bekommen. Also wirklich vor den Menschen auch, die da waren. Es ist alles wirklich sehr, sehr, wie soll man das sagen? Es ist keine extrem große Organisation, deswegen ist alles überschaubar. Also wir waren da wirklich sehr, sehr eng im Austausch und das war für mich eine ganz, ganz tolle Sache. Und das ist auch das, was ich immer möchte. Ich habe immer gesagt, natürlich Respekt zu allen Organisationen, die helfen, aber mir war das immer am wichtigsten, dass ich so ein bisschen auch einen Draht habe und nicht einfach nur, da Geld hinschicke und dann, ja, viel Erfolg und dann einfach nur sagen, hey, super, der hat da Geld hingeschickt und nee, ich möchte auch wirklich eine Bindung dazu haben, ne? Und ich habe auch den Orienthelfer, wir haben es leider nicht geschafft, dass sie hingekommen sind, aber mir ist immer wichtig, dass ich eine Bindung zu den Menschen habe, mit denen ich zusammen was mache. Und dass ich sehe, wo das hinkommt, wo das ankommt und dass man wirklich über Jahre oder dass man dann einfach eine Bindung aufbaut, dass man wie eine kleine Familie ist und dass man einfach dann auch wie ein Projekt und dass man auch immer neue Sachen angeht. Jetzt sind wir gerade, wie gesagt, auch dabei, über Trablus zu sprechen. Ich möchte gern auch, mein Wunsch ist es jetzt bald in Zukunft einen kleinen Fußballplatz dort zu bauen. Ich hoffe, dass das verwirklicht werden kann und mal schauen. Also die Orienthelfer helfen mir da sehr bei und versuchen da so ein bisschen Verbindungen zu knüpfen und zu gucken, wie man das anstellt. Und ich, ja.
Ja, spannend. Also das ist auf jeden Fall toll, was du da machst. Ja, weil du vorhin schon angesprochen hast, dass du leider immer eher zu wenig oder zu kurz im Libanon bist. Ich meine, du hattest ja auch schon mal eine Anfrage bekommen aus dem Libanon. Fußballtechnisch, so, das muss ich sagen. Nicht Anfrage, so allgemein, sondern von der libanesischen Nationalelf. Aber hast du dann nicht angenommen, scheinbar?
Ja, das stimmt. Also ich muss dazu sagen, dass der Theo Bücker hatte mich zum Beispiel angerufen, da war ich sehr jung, da war ich, glaube ich, 18, 19 Jahre alt, da bin ich gerade zur ersten Mannschaft gekommen, in Gladbach war das, glaube ich. Und da war ich einfach auch bei der U21, hatte ein super Verhältnis mit dem Horst Rubisch und der für mich und für mein Leben, also nicht nur für meine sportliche Laufbahn, auch für mich privat, wie ein zweiter Vater war, der unglaublich für mich da war, der mir viel beigebracht hat. Und da war das erste Mal schon, wo ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht machen. Und beim zweiten Mal war es so, das war dann, als ich bei Ajax spielte, ich glaube so 2016, 2017 die Saison. Und da habe ich dann wirklich überlegt und habe auch mit meinem Vater lange darüber gesprochen. War dann echt kurz davor, das auch zu machen, weil ich irgendwie auch gesagt habe, hey, ich fühle mich da so hingezogen zu dem Land. Und leider fand ich dann so ein bisschen die Herangehensweise vom Libanon so ein bisschen nicht so schön, weil sie so eher so an mich rangetreten sind und gesagt haben, also sage ich so ganz offen und ehrlich, so in dem Sinne von, ja, du hast doch gar keine andere Wahl, weil für Deutschland wirst du nicht spielen, weil das viel zu schwer ist. Und die Art, die fand ich nicht in Ordnung. Und dann haben sie mich so ein bisschen angestachelt und da muss ich sagen, nee, das zeige ich euch noch. Und dann da habe ich dann ein paar Monate später es geschafft, wenigstens für Deutschland zu spielen. Es war schade, so ein bisschen die Herangehensweise hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertinnen, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, das kann ich natürlich verstehen. Aber kannst du irgendwie sagen, was so, also ich weiß nicht, ob du da so einen Vergleich hast oder sowas. Gibt es denn so einen Unterschied auch, weil ich das vorhin auch schon gefragt habe, so zu, also libanesischer Fußball und deutscher Fußball?
Also das ist eigentlich das, was ich vorhin so ein bisschen schon gesagt habe. Wenn ich habe mal, ich war mal bei dem Sportminister in Beirut zum Gespräch und dem habe ich das auch gesagt. Dem habe ich auch damals gesagt, ja, ich glaube, wenn man jetzt vier Profis nimmt aus Deutschland und vier Profis aus dem Libanon und die spielen gegeneinander, dann würde das, glaube ich, sehr gleichmäßig aussehen. Aber wenn man dann 11 gegen 11 spielt und wie das Spiel einfach ist und dann Fußball spielt, dann hätten sie keine Chance, weil einfach der libanesische Fußball viel mehr Disziplin nötig hat und einfach eine gesunde Mentalität braucht und einfach auch zukunftsorientierter arbeiten muss. Der Theo Bücke hat da was ganz, ganz Tolles aufgebaut vor Jahren. Sie waren drauf und dran, die WM-Qualifikation zu schaffen. Und dann war ja der Skandal, dass sie, dass einige Spieler das Spiel verkauft haben gegen Katar in der Quali. Mhm. Und ja, das hat sich dann später herausgestellt, dass das wirklich so war, dass da 4, 5 Spieler halt Geld angenommen haben, um das Spiel zu verschieben. Ja, und das meine ich dann damit einfach, ne? dass so Dinge einfach nicht sein kann. Und die wollte ich mir auch am Ende dann einfach nicht antun. Das muss ich ganz klar so sagen. Auch wenn ich es vom Herzen gerne gemacht hätte, sage ich trotzdem, dass ich Deutschland natürlich auch auf der anderen Seite, dass ich trotzdem auch irgendwo Deutscher bin und dem deutschen Fußball oder dem deutschen Land auch irgendwo was schuldig bin und dankbar gegenüber bin, weil ich die ganze Jugend hier verbracht habe, tolle Trainer hatte in der Jugend, die mich extrem gefördert haben. Und ja, da wollte ich dann nicht emotional oder ein bisschen stolz sein und also bin ich einfach auch nicht. Ne? Ich versuche dann wirklich auch vernünftig zu entscheiden, sage ich mal.
Ja, natürlich. Es ist ja dann auch deine
Karriere. Das macht ja jeder anders. Ne? Das, ja.
Genau. Ja, ja, aber ja, dann können wir vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Stadt zurückkommen, wo du, ja, wenn man so will, aufgewachsen bist oder zumindest im Libanon aufgewachsen bist oder wo du viel warst, in Trablus, ja. Tripoli, weil du ja vorhin es auch schon erwähnt hast, wichtiges Stichwort in dieser Stadt ist Haleb, muss man nochmal erklären. Ja. Das ist ein Familienunternehmen, was es schon sehr, sehr lange gibt. Ich glaube, seit 1881, wenn ich, die haben das ja immer, diese Zahl auf ihrem Logo, genau. Ich vergesse das jedes Mal. Ja. Und ist ein Süßigkeiten- Unternehmen.
Paradies.
Paradies, ja, genau, kann man glaube ich so sagen. Also wenn du nach meinem Vater fragen würdest, definitiv. Oder auch viele andere. Also das ist auch, muss man dazu sagen, auch wirklich ein sehr schönes Haus dort. Das ist ja auch sozusagen die Quelle. Das ist so ein Gründerzeit-Haus, Villa, so im Jugendstil. wirklich wunderschön gemacht. Ist natürlich jetzt auch alles sehr modernisiert. Und da fing das eigentlich so an. Und das ist einfach, so auch sehr traditionell und sehr, also hat auch sehr viel, für viele Libanesen, Libanesinnen auch was sehr Emotionales, weil das eben natürlich auch ein sehr großes Unternehmen wurde, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Mhm. Und also ich, mittlerweile kommen da ja wirklich auch aus Saudi-Arabien, aus was weiß ich vorher, USA, sonst wo, also auch so libanesische Expats, ne, und wirklich dahin. Und der Witz ist, was ich jetzt wirklich auch schon oft festgestellt habe und lustig finde, weil das ist ja eigentlich nicht mehr der einzige Laden. Es gibt ja Franchise und mittlerweile an jeder Ecke gibt es einen Franchise-Laden.
Flughafen auch.
Genau, von diesem Unternehmen. Ja. Und trotzdem wollen aber viele einfach zu dem Ursprung, zur Quelle, zu dem schönen Haus in Trablus. Ja. Das hat ja auch einfach dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Das klingt jetzt, die Frage klingt vielleicht total komisch, aber was bedeutet dieser Laden für dich?
Wirklich extrem viel, weil wir jedes Jahr sind wir dort. Und aber ich muss sagen, ich habe auch eine kleine traurige Verbindung dazu. Weißt du auch warum? Weil einen Tag vor der Abreise gehen wir immer hin und kaufen extrem viel ein. Und dann weiß man so, ja, jetzt ist der Urlaub zu Ende und jetzt muss man wieder abreisen. Deswegen, wenn ich daran denke, denke ich immer an diesen einen letzten Tag, wo man dann alles abholt da für allen und jeden, dem man was geben muss noch. Der letzte Mal für dich was mitgebracht hat auch. Nee, aber also definitiv. Ich find's genau auch, wie du beschrieben hast, wunderschön. Also ich bin auch gerne also ich bin am liebsten morgens da. Ich weiß nicht, wie du es, ob du jetzt immer meistens abends hingegangen bist oder ob du da keine Zeit hast.
Und das kann man gar nicht so sagen. Aber was ist so dein deine Lieblingssüßigkeit?
Snoodeset.
Ja, ich glaube, das ist bei uns auch in der Familie so das Allerbeste. Muss man auch noch mal kurz dazu erklären, weil das ist ja auch hier gerade, wenn man so zuhört, ja auch immer sehr lecker. Du kannst dir mal kurz erklären, woraus das eigentlich besteht. Das
ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber das ist ja, also, ja, wie soll man das erklären? Kannst du das besser? Ich weiß nicht. Also ich weiß ich könnte jetzt nur Ashta erklären, also das, was drin ist halt, ne? Aber das Außenrum, wie erklärt man das am besten?
Naja, das ist, glaube ich, so eine Art Blätterteig, so Filo-Teig nennt man, glaube ich, das, so wie bei dem Börek auch, was man vielleicht aus der türkischen Küche auch kennt. Und das wird dann mit dieser Creme Ashta, was ja so eine Art Molke.
Genau.
Creme mit, ich glaube, Rosenwasser und was ich was da, ja genau, Rosenwasser ist da, glaube ich, noch drin. Das ist sozusagen innen und außen wird das so eingewickelt und dann frittiert. Und dann ist das sozusagen...
Ist nicht Ashta sogar, ist nicht Ashta sogar so, dass sie das, dass die Haut von, also wenn du die Milch kochst, ist es nicht, dass du die Haut davon abziehst?
Und genau.
Dann verarbeiten die das, richtig?
Das nennt sich, glaube ich, Molke auf Deutsch, glaube ich.
Wusste ich nicht.
Genau, ich bin jetzt aber auch nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, das ist so, aber wie du erklärt hast, wenn du die Milch erhitzt, dann das, was oben entsteht, das ist so ein bisschen
die Schicht oben,
puddingartig, ich weiß gar nicht, also diese Substanz, also diese Konsistenz, die kennt man auch gar nicht so, würde ich jetzt behaupten, aus der deutschen Küche, also es ist auch immer schwer überhaupt diese Geschmacksexplosion, sage ich jetzt mal, bei diesen Süßigkeiten zu erklären, weil das muss man einfach mal gegessen haben.
Vor allem ist es ja auch Feinarbeit, ne, wirklich, würde ich sagen. Ne?
Ja, Handarbeit,
Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? Ich finde auch immer schön, dass man auf dem Fernseher, also die haben dann einen Fernsehbildschirm, wo man dann sieht, wie sie das halt verarbeiten oder wie sie es machen, zubereiten. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Ja, ich habe als Kind auch schon immer davon geträumt, da mal nach hinten mich so reinzuschummeln und irgendwas zu naschen und fand ich immer ganz spannend. Ja, weil genau, ich finde es total interessant, wie die das machen, weil es eben immer Handarbeit ist. Also es ist Wahnsinn. Also viele in Deutschland kennen ja immer nur so diese Standard-Baklava aus Pistazien, Nüssen und so weiter, Blätterteig. Ja. Klar, ist es auch, aber das ist eigentlich, ich sag immer so, das ist eigentlich nicht so geil. Das ist so trocken und das richtig gute Zeug ist eben genau das, was du auch sagst, Snoodle Sit oder einfach etwas, was so frisch ist, also mit frischer Creme. Nur leider kann man das halt
am nicht. Am Ende mitnehmen. Hast du ja noch den Sirup, ne? Also ich mache dann immer ja. noch dann extra süß drauf. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also am Ende, wenn man dann.
Na, Atar heißt das. Also Atar. Genau, also dieser genau. Zuckersirup ja. ist das im Grunde.
Genau.
Und
genau,
den es jetzt mittlerweile genau, auch schon genau. Sugar, also oh. zuckerfrei gibt. Für die ja, Diabetiker.
Oh ja?
Ja,
ja, das
habe ich schon gesehen.
Das ist gut. Mm. Ja, mein Bruder hat das Problem, dass er eine Nussallergie hat. Der darf so gut wie gar nichts da essen.
Ja. Oh, das ist gemein. Das ist wirklich ja. gemein, ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss lachen, das ist nicht lustig, aber wir ziehen ihn immer ein bisschen auf.
Er isst dir immer irgendwas
aber auch
vor.
Er ist dünner als wir, ne?
Also.
Deswegen hat er aber. Deswegen ist er. Der ist schlanker als ich. Deswegen. Kann man so und so sehen.
Ja, genau.
Kann man so und so sehen.
Ja. Stimmt. Oh ja, nee, aber das ist, ja, das hat, glaube ich, also ich glaube, dieses Familienunternehmen oder dieser Laden hat für die Stadt natürlich einiges getan. Also dadurch sind natürlich auch viele, ja. glaube ich, auch früher gerade genau. dahin gefahren, einfach um sich dort die Süßigkeiten zu kaufen. Man darf natürlich auch jetzt ja. nicht vergessen, es gibt natürlich auch viele andere Familienunternehmen oder Unternehmen, die eben gute Süßigkeiten machen oder herstellen. Gar keine Frage. Ich glaube, das ist immer das Problem, wie du so, mit was du so aufwächst oder was dir deine Familie so ja. mitgibt. Ne?
Die haben sich das wahrscheinlich auch über die Zeit, über die Jahre haben die sich aufgebaut und man, wenn man dann sieht, halt auch durch den Monitor, dass sie dann, wie die das dann hinten machen, dann da haben die auch eine gewisse Disziplin, sie zeigen damit auch ihre Sauberkeit. Ne? Und das ist ja auch nicht überall so, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ne? Also mit Hygienevorschriften in Libanon muss man auch immer vorsichtig sein. Ne? Ich habe auch immer das Problem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich werde auch immer irgendwie mal krank dort.
Echt?
Also mich, ja, ja.
Nee, habe ja. ich schon lange nicht mehr eigentlich. Also okay. man sagt ja immer, man soll ja das Wasser nicht trinken. Das ist ja alles ja. voller Chlor, beziehungsweise genau. eben, man weiß eben nicht, was da noch so drin ist. Aber das ist eben auch ja. so ein strukturelles Problem, ne, in dem Land. Was eigentlich schon hätte viel früher oder überhaupt schon viel früher behoben werden können, weil das einfach jetzt auch nicht schwer ist, eigentlich Menschen mit Wasser zu versorgen. Also kriegen ja, ja. andere Länder auch hin. Und Libanon ja. ist jetzt auch per se kein furchtbar armes Land. Also ja. Im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht in dieser Region. Ja. Aber ja, wie es ja jetzt gerade auch so aktuell ist und viele vielleicht auch in den Nachrichten gehört haben, das Land ist bankrott. Ja, huch. Ja. Wo sind die ganzen Milliarden hingegangen? Ja. Naja,
das ist ein anderes Thema. Was ich auch extrem interessant finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hab zum Beispiel auch Freunde, die außerhalb vom Libanon leben, zum Beispiel ich habe einen guten Freund in Dänemark und wenn man dann sieht, dass eigentlich teilweise, oder ich glaube, es ist ja sogar Fakt, dass mehr Libanesen außerhalb leben als jetzt im Land und denen geht es ja irgendwie gut überall auf der Welt, also alle Freunde, die ich habe irgendwie, die außerhalb sind, denen geht es irgendwie ganz in Ordnung und was dann traurig ist, ist dann einfach, dass wirklich im Land den Libanesen dort, dass es denen so schlecht geht, dass es ja, das ist nicht schön zu sehen, finde ich.
Ja, das ja. ist auch natürlich im Land auch echt unterschiedlich. Also ich meine, meine Familie ja. kommt ja aus dem christlichen Gebiet und da ist es auch nochmal, ja. finde ich, im Vergleich zu ja, Trablus, Tripoli oder im Süden Libanon auch nochmal völlig anders. Also das ist auch jedes Mal, ja. wenn Leute aus Deutschland oder von woanders her in dieses Land kommen und einfach feststellen, es ist ein kleines Land, aber es ist so divers und so kontrastreich, das kann man sich gar nicht vorstellen, also dass das auf so kleinem Raum ja. eigentlich geht. Also auch schon allein Flora ja. und Fauna, also weil du gesagt hast, was dir noch fehlt, so an dem, was du noch nicht gesehen hast. Also ich kann dir nur empfehlen, mal in die Berge zu fahren. Also ich finde die Berge einfach ja. im Libanon ja. das Allerbeste eigentlich.
Ja, ich war in Trablus, wenn man dann weiter Richtung Norden fährt, dann gibt es Eden oder Asrata.
Eden,
ich weiß
nicht, Eden,
das
ja.
was sagt.
Ja, ja, klar, Eden, klar. Genau.
Und da sind wir auch immer oft essen mit der Familie.
Ja.
Dann geht es da ein bisschen hoch in die Berge, wie du sagst. Und das ist auch immer schön. Das finde ich auch immer schön. Und du merkst auch, wie, ja, das ist wirklich genau, wie du sagst. Das ist ja Wahnsinn. Also im Vergleich zu Trablus, wie organisiert das dann da ist. Und auch sauber, finde ich, sauberer als bei uns einfach. Ne? Das muss man ganz klar so sagen.
Ja, ich meine, es ist wie... Also wie Bundesländer in kleinen, ne? Also ich meine, jede Stadt und jede Region hat ja auch so ihre Oberhäupter, ne? Und es wird halt unterschiedlich gehandhabt, ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass in Sahle, was so auch ein christliche Stadt ist, ein bisschen so im Süden Libanon, die aber sehr fortschrittlich sind im Vergleich zu drumherum, ja, sozusagen. Also ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die da letztes Jahr oder die letzten Jahre haben, die da ganz schön viel verändert, also bezüglich Mülltrennung, glaube ich auch, und solche Geschichten. Also und da sieht man einfach, es geht natürlich, aber es hängt natürlich auch immer von den Personen ab. Und das ist aber, wem, also was sage ich da, das ist ja überall so, aber das ist, natürlich merkt man das dann in so einem Land, was so klein ist und wo du eigentlich das Gefühl hast, es ist ein Land, aber irgendwie funktioniert es trotzdem so punkteweise so. Und jeder macht so ein bisschen seinen Kram so manchmal. Und das ist, glaube ich, auch manchmal das Problem, dass jeder da, dass die nicht so zusammenarbeiten, sondern irgendwie jeder macht so seins und versucht einfach, um die Runden zu kommen, ne?
Die Frage ist jetzt, die ich mir manchmal stelle, ist es so, weil jeder denkt, der weiß es besser oder der will es nicht machen wie der andere? Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen.
Ich glaube, da spielt auch viel Geld immer eine Rolle.
Ja, definitiv.
Und man weiß ja schon, dass viele PolitikerInnen dort auch korrupt sind. Das ist ja auch nichts Neues. Deswegen gehen ja die Leute auch auf die Straße seit letztem Jahr. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so eins der größten Probleme, dass das bekämpft werden muss, damit vielleicht das auch vorangeht wahrscheinlich. Also,
definitiv. Ja, ich bin da, ich versuche mich, also natürlich, das ist immer so ein Thema zu Hause, auch Politik und politische Dinge. Ich bin irgendwie persönlich immer so ein Fan davon, also ich halte das immer gerne weg von mir. Also ich rede da nicht so gerne drüber, weil ich immer sage, also wenn ich so meine Laufbahn beschreiben würde oder wenn ich mein Leben sehe, dann denke ich immer, also ich bin der Meinung, dass du selbst dafür verantwortlich bist. Und deswegen, ich habe, als ich in Ajax gespielt habe, da war, hat Johan Cruyff, ich weiß nicht, ob der den Begriff ist.
Nee, leider nicht.
Das ist ein ganz, also ein großer Fußballer, der ist vor 3 Jahren verstorben. Und der hat schöne Zitate rausgebracht und eine schöne Mentalität gehabt. Und der hat viele Dinge, die er sagt, die sind sehr, sehr interessant. Zum Beispiel hat er mal gesagt, dass er noch nie gesehen hat, dass ein Sack voll Geld Tore geschossen hat. Weil immer alle sagen, natürlich, es geht natürlich ums Geld und natürlich ist Korruption da. Aber ich will damit sagen, dass wenn man anfängt, an sich selber zu glauben und dass man bei sich selber beginnt, wenn da jeder beginnen würde, einfach mal mit sich selber, dass das auch ein Fortschritt sein könnte. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, ja.
Ja, weil ich bin nie ein Fan davon, nur da zu sitzen und zu meckern. Ich bin eher der Fan davon, immer aufzustehen und zu sagen, so, die Sache ist so, wie sie ist. Ich kann sie nicht beeinflussen, aber was ich beeinflussen kann, ist das, was ich tue.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so, weil ich könnte ja da sitzen, weil das ist ja das, was ich sage, wenn ich da im Libanon bin, da habe ich am Anfang immer so das Gefühl gehabt, ja, du sitzt hier 2 Wochen und bist hier. Sie haben ja recht, sie erzählen dir ihre Sorgen, ihre Probleme und die ich vollkommen nachvollziehen kann. Die Frage ist dann nur im Nachhinein, die ich mir stelle, macht das Sinn, jetzt noch weiter da stehen zu bleiben? Oder kann man sagen, hey, diese Probleme sind da, vollkommen richtig und berechtigt, aber das Einzige, was wir jetzt tun können, ist aufstehen und vielleicht ein bisschen umswitchen und zu sagen, hey, ich mache es aber jetzt anders, ich gehe jetzt mal positiv und optimistisch ran. Ja. Weil das wäre ja der erste Schritt auch zur Besserung, ne, irgendwo.
Ich weiß total, was du sagst, weil ich kenne das Phänomen, wenn man so will, genauso in meiner Familie, obwohl die jetzt im Grunde ja völlig unterschiedliche Karrieren, Lebensläufe, Geld, Sorgen oder nicht haben und auch andere Religionen und ne, also, aber trotzdem ist es vom Grundprinzip oft ähnlich und da geht's mir genauso wie dir, dass ich dann manchmal denke, mein Gott, dann mach doch einfach mal was. Es fängt schon damit an, in meinem Fall jetzt auch beruflich, dass ich arbeite ja nun mal auch bei den Nachrichten. Meine Familie oder Cousinen und Cousins dann auch fragen, naja, schaut ihr denn auch Nachrichten bei euch? Dann wisst ihr doch so ein bisschen vielleicht, was los ist oder könnt dann darauf reagieren oder geht wählen. Also es fängt schon damit an, geht wählen. Und dann wird mir, weiß ich nicht, die Hälfte der Familie sagen, nein, ich ändere ja sowieso nichts damit. Und dann denke ich schon so, naja, wenn ich schon so daran gehe, dann passiert ja auch nichts. Weil im Grunde kann man ja auch sagen, naja, seid doch froh, dass ihr eine zumindest offensichtliche Demokratie in diesem Land habt und wählen dürft. Also das Das ist aber genauso in Deutschland. Wenn hier jemand nicht wählen geht, dann verstehe ich das ja genauso wenig, ne? Weil es gibt Länder, da darfst du nicht wählen, weil ein Diktator herrscht oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, ja. Und ich glaube aber, dass das so ein bisschen im Libanon eben das Problem ist, was wir eben vielleicht nicht so haben, dass dort viele, gerade die jungen Menschen, ja, sehr frustriert sind und einfach auch irgendwie auch das Gefühl haben, sie stoßen da immer gegen so eine Mauer. Weil sich, glaube ich, im Unterschied zu Deutschland wirklich wenig ändert. Also da wird keiner von den PolitikerInnen einfach mal von seinem Stuhl weichen. Das ist ja nicht erst jetzt was Neues, sondern schon seit Kriegsende. Und ich glaube, dass es jetzt einfach völlig logisch war, dass es letztes Jahr im Grunde explodierte mit diesen Protesten, die es gibt, dass das jetzt so weitergeht. Und jetzt muss man halt mal schauen, was sich daraus entwickelt, ob es wirklich was ändert. Weil ich glaube, also manchmal habe ich das Gefühl, es hätte auch gar nichts anderes passieren können, weil ich glaube, anders als Proteste, ja, niemand würde da freiwillig gehen von den Leuten. Und ja, mal schauen. Aber gut, das ist halt das Spannende. Ich meine, jedes Land hat seine Probleme und Libanon natürlich auch einige. Aber was ist trotzdem, also das würde mich bei dir auch mal interessieren, weil du ja auch gesagt hast, du bist dann eben auch seitdem du klein bist dort und hast dich trotzdem immer gefreut, dahin zu fahren. Und man romantisiert ja auch immer so ein bisschen diese Zeit dort oder auch das Land dann, wenn man dann da ist und eigentlich ja auch immer nur die schönen Seiten sieht, weil man dann, weiß ich nicht, irgendwie, man isst viel, man sieht seine Freunde, Familie und irgendwie ist dann immer alles schön. Und diese schlechten Seiten, die kriegt man ja eigentlich erst so mit, wenn man ein bisschen älter ist dann und auch ein bisschen sich damit beschäftigt. Aber was ist so, was könntest du in, weiß ich nicht, in einem Satz oder auch länger, ist egal, beschreiben, was so deine libanesische Kindheit oder Jugend ausmachte vielleicht?
Also bei mir muss ich sagen, ich sehe das auch so wie du, nur in Trablus oder aus der Ecke, wo wir herkommen, war es doch schon so, dass man irgendwie auch, ich fand, dass ich von Anfang an gemerkt habe, dass das schon Unterschiede sind. Das habe ich schon sehr schnell gemerkt, finde ich. Es war wirklich sehr, sehr schön, aber ich habe relativ schnell gemerkt, in jungen Jahren, dass wir es besser haben eigentlich, ne? Wir hatten teilweise, das lag auch daran, dass wir zum Beispiel, wenn wir kamen, keine Ahnung, was, sag mal, so ein Gameboy hatten zum Beispiel, so ein Gameboy Color, wo es dann Streit gab wegen, weil die das nicht hatten. Und dann merkst du natürlich, hey, okay, die haben das nicht, ne? Und wir haben das. Da geht es uns ja ein bisschen besser, ne? Und da ist dann das Ding auch mal kaputt gegangen. ich muss sagen, ansonsten, ja, es ist schwierig, das zusammenzufassen, muss ich sagen.
Also, oder ich weiß nicht, also ich kenne das bei vielen Leuten, die so ähnliche Biografien haben wie wir beide, so halb-halb oder irgendwie oder so, ich sag mal, immer so die Sommerferien verbracht haben. Was waren so bei dir die, wie sagt man, Kindheitserinnerungen oder bezüglich auch so Essen zum Beispiel? Ich weiß ja nicht, ob du dich da so an manche Sachen erinnern kannst.
Ja, ich fand immer schön, als wir nach Baalbek gefahren sind und dann die typische Baalbekische Spezialität gegessen haben, ist Sfiha Baalbekia. Yeah. Oh, Sfiha, die kleine Pizza, die habe ich gegessen, bis ich Bauchschmerzen hatte. Die habe ich echt in Kauf genommen dafür, die Bauchschmerzen.
Ja, das kann man ja auch kurz erklären, genau, das kannst du ja kurz erklären, vielleicht, was das ist. Denn.
Ja, es ist ja eigentlich so eine, ich bin immer schlechter drin, muss ich sagen. Ich bin nur gut im Essen. Aber es ist ja also eine wie eine kleine Pizzatasche. Also so, ja, was heißt Tasche? Also es ist mit Gehacktes gefüllt, ne? Und dann so klein gemacht und ja, sehr fein, ne? Wie die dann so die Ecken machen und ja, ich. Ja.
Nee, es ist genau richtig, wie du es eigentlich sagst. Es ist im Grunde eigentlich Teig, also Pizzateig, der dann, wo dann in der Mitte so ein bisschen Fleisch ist, so wie Lahmacun, was so manche so kennen von der türkischen Küche oder Lahmbajin. Genau. Und was, glaube ich, die wichtigste Zutat bei der Sache ist, weil ich habe die nämlich auch selber mal zu Hause probiert. Das ist eben auch gar nicht so einfach. Ja. Aber man man will ja das auch mal irgendwie mal so nachbacken, kochen. Da kommt halt immer Granatapfelsirup rein. Das ist so ein bisschen das, was diesen Geschmack dann macht. Das ist, ist auf jeden
Am
Fall
Ende
mega
weiß ich
lecker.
nur, dass man immer so ein bisschen Zitrone auch drüber
Ja,
tut. Oft,
ganz
ne, wenn man
wichtig.
dann da isst, dann tun sie eine Zitrone daneben zum drüber sprühen
Wo
oder
seid ihr
ausquetschen.
da immer essen gegangen? Gab es da so ein Stammrestaurant, wo ihr da wart?
Nee, also ich bin in Trabzon, ist ja auch alles sehr, sehr bescheiden und so Imbisse und so. Und wir gehen dann echt immer zu so Dingen, oder mein Vater kennt dann immer noch die Dinge, wo er früher war. Und das sind dann meistens gar keine Restaurants, ne? Auch so mein Usche zum Beispiel. Da gehen wir echt immer zu so einem Stand und stehen dann einfach nur da und bestellen das und bekommen das und essen das dann auf der Straße. Und
Aber gibt es
da
da so
freue ich mich
einen
auch immer extrem.
Stammimbiss dann sozusagen? Ich meine, es ist ja manchmal so wie du halt eben
Ja.
immer zu Halep fährst, ne, am Ende. So, das ist ja auch so ein Stamm.
Ja. Muss ich
Hast du.
sagen, also eher nicht. Es gibt in Trablus, in Almina gibt es zum Beispiel, da gehe ich immer gerne in Abu Fedi, heißt der. Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Alle kennen nur den Abu Fedi irgendwie. Und der ist irgendwie bekannt. Und der ist da an der Promenade. Und der hat so, das ist so klein gemachter Fisch. Und der kommt dann ins Sandwich. Also wie ein Falafel-Sandwich. Aber da ist dann halt Fisch drin mit Salat und halt, ne, Radieschen und so. Und
Und
ja, auch
Pommes?
sehr, sehr lecker dafür.
Sind da auch Pommes drin
Pommes
bei
nicht,
euch?
nee. Nee, nee,
Weil ich
nee,
sage immer,
nee.
die eigentliche das eigentliche libanesische Geheimgericht ist immer Pommes, selbstgemachte Pommes
Pommes,
sind immer. Also ich kenne
ja.
niemanden aus dem Libanon, der das nicht kennt. Also
Ja,
dass jeder zu jeder Mahlzeit, zu jedem, ja, gibt es immer selbstgemachte Pommes.
das stimmt, das stimmt. Ja, bei dem Fisch nicht. Aber 100%, ja, das stimmt.
Also bei
Das
anderen
stimmt.
Sachen ist das dann meistens gern mal mit drin. Aber was hast du
Genau.
oder was isst du am liebsten aus der libanesischen Küche?
Oh, ist schwierig zu sagen. Ich mag auch sehr gerne Lahme Bajin. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich muss aber sagen, ich habe erst später so richtig, sage ich mal, habe so ein bisschen meine Geschmacksnerven, ja, die haben es irgendwie erst später richtig aufgenommen, muss ich sagen. Als ich jünger war, fand ich es alles so ein bisschen zu, ja, wenn man jünger ist, da ist man so ein bisschen einfacher gestrickt. Da wird es einfach nur ein Burger essen oder Pommes mit Nuggets oder so. Und später habe ich dann angefangen, auch wirklich Tabbouleh zu mögen, Fattoush, Wada'anap. Und jetzt gibt es fast gar nichts, was ich nicht mag. Also ich habe auch Kapse zum Beispiel. Kapse sagt ihr, also Reis mit Hähnchen und mit den,
Mit Nüssen, ne?
genau,
Genau.
Pinienkernen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Nüsse oder Pinienkerne oder
Ja,
so.
Mandeln und Pinienkerne macht man da, glaube ich. Also
Genau,
zumindest im
genau.
Libanon kenne ich das so, genau.
Genau, auch
Ja,
sehr, sehr
das.
lecker. Ja. Meine Mutter ist ja deutsch, aber kocht auch sehr, sehr gut libanesisches Essen, weil sie das auch echt gut gelernt hat dort. Und sie hat immer gesagt, ich habe es erst im Libanon gelernt. In den Büchern ist das so schwierig, weil jeder im Libanon macht es ja auch ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn sie dann bei der Oma war, dann hat sie irgendwas gesehen bei der Oma, wo die Oma halt noch irgendwas dazu gemacht hat, also was man dann halt nicht im Buch lernen würde, ne?
Ja, das ist
Ja.
lustig, das ist echt, könnte auch meine Familie sein. Ich meine, das ist ja wirklich so. Meine
Ja.
Mutter ist ja auch Deutsche und
Ja.
hat genau dasselbe immer alles von meiner Oma gelernt. Und wie war das für deine Mutter damals,
Ja,
also als sie das erste
Kulturschock
Mal in den
erstmal.
Libanon kam?
Ja, die hat gedacht, also die erzählt das ja immer gerne, die hat gedacht, ja, wo bin ich hier gelandet? Ich komme nicht mehr zurück nach Deutschland, hat die gedacht.
Also positiv dann, oder? Oder sie
Na,
hat gedacht, sie
jetzt.
bleibt da irgendwie und kommt
Ja, sie hat
nicht.
gesagt, ja,
Also.
sie hatte natürlich erstmal sehr viel Respekt, ne? Und auch die Eltern damals von ihr, Deutsch, erste Mal nach Libanon, ne? Der Lutz, ihr Vater, hat dann gesagt, der hat dann gesagt, ja, wenn was ist, dann ruf direkt an. Das ist schon lustig. Und jetzt will sie selber eher hin als mein Vater. Jetzt sagt sie mal, ja, wann gehen wir wieder? Und ich möchte da wieder hin. Und ja, also es ist halt wie glaube ich, jeder das vom Libanon so sagen würde, ne? Dass man sich wirklich in das Land irgendwie verliebt. Ne? Also ich kenne keinen, der irgendwie schlecht davon hat, muss ich echt sagen. Ich kenne keinen, ne, der irgendwie negativ erzählt. Irgendwie sagt jeder, was es für Probleme gibt, aber dennoch find's man irgendwie richtig schön da.
Ja, Ja, genau, das meine ich immer so mit Hassliebe, dass man irgendwie,
Ja,
wenn
ja.
man in Deutschland ist, vermisst man dieses Land unheimlich und das Essen.
Ja.
Also ich meine, man kann natürlich auch in Deutschland irgendwas essen, aber es ist nie so gut wie dort.
Ja.
Es ist einfach so, dann das
Stimmt.
Meer, die Berge und
Ja.
natürlich auch,
Ja.
was du ja auch meinst, die Leute trotzdem. Also natürlich gehen die einem irgendwann auch völlig auf den Keks. Also ich weiß nicht, wie es mit deiner
Ja.
Familie ist, aber
Ja. Ja.
Und gerade auch der Verkehr und so weiter. Fährst du da auch Auto? Weil
Ja.
der Verkehr ist ja wirklich
Ja,
so
ich.
Katastrophe.
Ja, ich bin froh, dass ich da gefahren bin, weil in Neapel ist der Verkehr ähnlich. Da war ich ein bisschen
Ach so.
abgehärtet
Ja, ich sage immer, es ist
schon.
schlimmer als
Nee,
in
das stimmt.
Italien, aber scheinbar nicht.
Ist es definitiv. Doch, doch, doch. Deswegen habe ich bin dann, ne, dann konnte ich gut zurechtkommen hier, aber es ist ähnlich hier. Ja.
Okay, na dann.
Nee, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde auch also das libanesische Volk oder in Trablus gerade, die Menschen sind auch sehr witzig. Ich finde, ich kann auch wirklich sehr viel, ich lache auch extrem viel im Libanon.
Kannst du einen Witz
Allein die Art und
erzählen?
Weise.
Also einen libanesischen Witz? Also den man natürlich jetzt auf
Nee.
Deutsch erzählen müsste, aber
Ja, es ist schwierig, weil ich weiß, du weißt schon, was ich meine, wenn ich sage, es sind einfach tagtäglich so kleine Dinge, die da passieren, die man sehen, wo man dann einfach schrecklich drum lachen muss, so, wo man sagt, ja, guck dir das mal an, was da gerade, oder was der da macht. Oder, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht so, das ist
So
alles spontan, was da passiert.
Alltagskomik,
Ja,
so ungefähr.
genau.
Ja, ich glaube, dass, also ich weiß auch, was du meinst, dass man kann jetzt auch gar nicht irgendwas rausgreifen, weil man das einfach erleben muss. Also das
Ja.
sind ja auch manchmal einfach so, genau so Menschen, die irgendwie
Ja.
sehr interessant aussehen und dann irgendwie.
Ja, genau. Und zum Beispiel vor uns ist da mal ein Auto gefahren, der ist mein Bruder und ich und noch zwei Freunde sind gefahren und vor uns ist ein Auto liegen geblieben und wir sind dann ausgestiegen und mussten dann mit anschieben und dann, dass er das wieder angeht. Und so ein ganz altes Auto. Und mein Bruder, der hatte das natürlich aufgenommen und er ist mal in die Gruppe geschickt, ne, und die haben sich alle kaputt gelacht. Ne, die Freunde von uns haben gesagt, ja, guck mal hier, geht da Autos anschieben, der Armin.
Oh, naja, es gibt ja auch dort reichlich Autos, die, wo du das Gefühl hast, sie entstammen noch aus dem Mittelalter. Und
Ja.
also, was ich da auch alles schon gesehen habe an Autos ohne Türen, die dann trotzdem noch auf der
Ja.
Autobahn fuhren oder Menschen mit Schafen auf dem Rücken, das wäre jetzt auch
Ja,
nicht ganz
ja,
ungewöhnlich.
ja,
Also schon sehr,
ja.
also ja, interessant. Und das finde ich, glaube ich, auch immer, also was ich manchmal auch sehr befreiend finde, wenn man so will. Man hat manchmal das Gefühl im Libanon, man hat alle Möglichkeiten. Also
Ja.
das ist natürlich auch irgendwie ein Problem, weil eben dann wirklich auch alle machen, was sie wollen.
Genau.
Aber das ist manchmal so ein bisschen das, was, glaube ich, jetzt persönlich auch so ein bisschen romantisiere vielleicht, wenn man dann dort ist. Ich meine, wir machen ja jetzt da auch nicht irgendwelchen Rabatz, aber dass man dann einfach so ein bisschen so, ja, so ein anderes Freiheitsgefühl nochmal hat,
Ja,
ulkigerweise.
definitiv. Ich finde auch, wenn man, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber zum Beispiel, wenn du dann gesagt hast, so, ja, ist das möglich? Weil irgendeine Sache, die man dann fragt, und mein Onkel dann ist, können wir dahin, können wir das machen, ist das möglich? Dann ist immer die Antwort, mein Junge, in Libanon ist alles möglich. Und deswegen sage ich auch, auf der einen Seite ist es schön, aber auf der anderen Seite auch wieder widersprüchlich, weil sie erzählen das immer so und sind dann immer stolz und erzählen das mit Humor und Lachen. Aber auf der anderen Seite ist ja das, was du sagst, es ist irgendwo ein Nachteil, weil dadurch machen ja alle, was sie wollen. Und das gibt ja dann irgendwo auch Probleme, ne? Und wenn sich dann keiner an Regeln hält. Und irgendwo natürlich auch sehr frei und ne, für uns dann auch irgendwo schön, wenn wir mal hingehen und dann, boah, super, hier ist alles möglich, super. Ne? Aber ja, wie ich dann gesagt habe, irgendwo dann auch widersprüchlich, ne?
Ja, und was vermisst du aus dem Libanon, wenn du in Deutsch, also naja, oder in Italien bist?
Also was ich, also ich vermisse natürlich auch extrem meine Familie, die ganzen Cousins, die Kinder und also ja, einfach deswegen sage ich ja so, das ist so ein bisschen, Libanon ist so, es gibt nichts Schöneres im Libanon, als dort zu essen und zusammenzusitzen bis tief in die Nacht und das habe ich wirklich nur im Libanon, muss ich sagen. Ne, Da ist auch nicht einer, der dann sagt, ja, ich muss los, ich muss morgen arbeiten. Der macht dann einfach später auf.
Stimmt, ja. Oder geht einfach später zur Arbeit.
Das kennst du doch, ja. Ja, genau. Ja, ja, und das vermisse ich schon extrem, muss ich sagen. Auf jeden Fall.
Du hast ja sicherlich da auch eine große Familie, oder?
Ja. Also die komplette Familie von meinem Vater, die lebt da.
Wie sehr hat dich da so deine Familie geprägt? Also auch zum Beispiel deine Großeltern? Ich meine, die geben ja auch immer noch mal sowas mit. Und ich meine, du erlebst ja da sicherlich auch andere Dinge als in Deutschland vielleicht. Also weil du ja dann, wie gesagt, ja auch dann die deutsche Familie hast und die libanesische.
Ja. Also was ich immer, muss ich sagen, sehr, sehr schön finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, was ich immer sehr schön finde an meiner Oma oder Opa waren auch immer so ein bisschen, dass sie, also sind sehr gläubige Menschen und daher, wenn man so zum Beispiel das Haus verlässt, was mir sehr viel Zuneigung und Liebe gegeben hat, war die Sorge immer um einen. Also die sorgen sich schon sehr extrem um einen und das fand ich immer sehr schön. Vielleicht manchmal zu viel, aber ich fand immer sehr schön, dass meine Oma, Opa, wenn du dann rausgegangen bist, pass auf dich auf und Gott ist mit dir und ich finde das sehr, sehr schön und warm. Also hat mir immer ein schönes Gefühl gegeben, muss ich sagen. Also und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dann, wenn man dann hier wieder hinkommt, dann, ja, dann hat man das nicht, da kann man eigentlich machen, was man will und jeder ist, aber da, ich finde einfach so, die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen ist, die vermisse ich immer sehr, muss ich sagen. Es wird auch immer jeder gefragt, möchtest du mitkommen, komm vorbei. Und alles ist so nah und spontan auch. Ne? Und ich weiß noch, wo meine Oma gelebt hat und Opa, da war auch, also jeden Tag waren die Geschwister von meinem Vater, es gab keinen Tag, wo die nicht alle gekommen sind, weil die auch alle nebenan wohnen.
Ja.
Und das alle ist irgendwo auch. Genau, und echt beeindruckend. Ne? Also wie alle sich um einen kümmern und nach links und rechts schauen einfach auch. Ne?
Und was würdest du sagen, so als vielleicht letzte Frage, was ich immer gerne allen so stelle, was würdest du sagen, könnte Deutschland vom Libanon lernen?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil, ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil jeder hat ja seine Art und Weise und die möchte, die ist ja auch gut so. Jetzt muss ich nur gucken, ja, was könnte auch dem Gold, ja.
Ja. Mach dir keinen Stress.
Wahrscheinlich das. Also diese Wärme einfach. Ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen. Einfach diese Wärme zueinander. Ein bisschen sensibler auch sein zueinander. Ja, schwierig zu sagen. Einfach auch dieses Spontane so ein bisschen. Und ich finde auch, dass der Deutsche ein bisschen mehr über sich lachen könnte. Das kann der, das konnten wir im Libanon, das können die auch ganz gut, finde ich. Ne? Und ich finde, das kann der Deutsche nicht so gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber,
also ich kann sehr gut über mich selbst lachen, das ist überhaupt kein Problem.
Ja, ich auch.
Ich weiß ich genau, auch. Wir sind ja zur Hälfte, wir können ja mal sagen, ja, wir haben alles von beiden, haha. das ist sehr praktisch, aber ich finde das immer interessant, was jeder so sagt, also auch, auch für andere Länder. Aber es ist lustigerweise, also jetzt habe ich ja schon ein paar Folgen gemacht bisher, oft eben sowas, was du sagst, die Wärme, Gastfreundschaft, aber auch so die Gelassenheit oftmals, ne? Also ich meine, wir leben ja dann doch immer so in sehr schneller Welt. Ich muss mal ganz kurz nur, dass du dich nicht wunderst, den Strom ranmachen an mein PC, sonst fällt ich hier gleich aus. So, jetzt bin ich wieder da. Sonst nicht, dass hier alles ausfällt, das wäre jetzt auch noch lustig.
Genau. Alles umsonst gehabt. Das wäre dann wie im Libanon, wenn der Strom ausfällt.
Ja, genau. Das wäre jetzt der Oberknaller. Also das mit dem Stromausfallen, das gehört ja da auch irgendwie dazu, aber ist auch so ein Problem, was eigentlich schon längst hätte behoben werden müssen. Aber ich meine, ich würde jetzt auch noch stundenlang mit dir weiterreden. Wir haben ja da irgendwie sehr viele Parallelen. Das ist natürlich aber sehr schön und ich glaube, dir geht's da wahrscheinlich ähnlich. Ich meine, ich hatte dich ja auch gebeten, was mitzubringen oder was zu zeigen. Du hattest ja vorhin schon die Pistazien mal so hingestellt.
Ja, ich weiß nicht, ich habe auch noch mal hier ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst. Ich habe ein Bild hier aus Baalbek.
Ich screenshotte das mal, wenn es okay ist für dich.
Ja, ich bin da an der Seite. Siehst du, da ist meine Mutter in der Mitte.
Und du bist ja ganz rechts da? Oder der bei deiner Mutter?
Nee, bei der, nee, du siehst, ich habe ja vorhin gesagt, mein Bruder ist schlanker als ich.
Also.
Und damals war ich ein bisschen pummeliger. Da siehst du direkt, mir hat es geschmeckt dort.
Ja, also es sind so die klassischen Kinderbilder, die alle haben, wenn sie dort waren. Also bei mir geht es, ich habe da auch so schöne Bilder von damals.
Da habe ich das Training mit den Kindern gemacht und genau, das war in Trablus, cool. in Tembene und das war auch ein schöner Tag gewesen, muss ich sagen. Aber das ist jetzt von vor 2 Jahren, glaube ich. Aber deswegen habe ich mal eins rausgerufen, wo ich jünger war. Und
kannst du mir ja sonst noch mal schicken oder so, aber genau. Hast du mit den Kindern eigentlich, auch noch Kontakt viel? Also mit den Kindern oder, also wenn du da bist wahrscheinlich dann, ne?
Ja, definitiv. Ich frage auch sehr, sehr oft nach denen. Ich habe, wie gesagt, mittlerweile echt einen guten Kontakt, guten Draht zu den Menschen in Trablus auch, ne? Also generell und ich, wie gesagt, ich versuche immer wieder nachzufragen, immer wieder zu sagen, wie geht's, wie man. Und das Problem ist halt immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass wenn du mit denen sprichst, dass halt immer so ein bisschen mehr die Traurigkeit überwiegt oder so ein bisschen, ja, du weißt ja, Libanon und ist ja halt, also so ein bisschen immer dasselbe, das Gespräch, ne? Und da versuche ich auch immer wieder zu sagen, Verständnis, was, du musst ja Verständnis aufbringen dafür, aber irgendwo versucht man dann trotzdem dann optimistisch zu sein und zu sagen, hey, in Ordnung, aber komm, mach weiter und es wird schon wieder gut und so weiter.
Ja. Ein bisschen so ein Push von hinten.
Ja,
tut ja auch nicht immer gut, tut ja auch immer ganz gut manchmal, so für manche.
Ja, definitiv, definitiv, ja.
Ja, Amin, schön, das war ein sehr schönes Gespräch. Auch wie gesagt, wir hätten sicherlich noch zig Themen. Also gerade über Essen kann man ja stundenlang über libanesische Küche reden. Und aber ich glaube, dann kriegen alle Hunger. Aber wir haben da, glaube ich, schon so ein bisschen Einblick gegeben. Und ich hoffe natürlich, dass wenn du dann irgendwann mal in Deutschland bist oder so, dass wir da uns auch mal persönlich treffen können. Dann können wir ja mal irgendwas libanesisches essen gehen.
Yeah. Und in Berlin kann man das sehr gut, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also eigentlich gibt es ja hier echt gute Sachen und ich weiß nicht, wie es in Italien eigentlich ist, da vermisst du das ja wahrscheinlich.
Leider gar nicht. Ja, extrem, extrem. Meine Mutter auch, jetzt war Ramadan und jetzt hat sie mir immer Bilder geschickt und am Abend habe ich Wasser im Mund gehabt.
Ich meine, gut, italienische Küche ist ja auch in Ordnung, also so muss man ja nicht sein. Ne?
Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und gerade im Süden, die Küche ist wahnsinnig gut. Aber libanesisch ist halt doch nochmal ganz anders. Ne? Also geschmacklich einfach auch. Ne? Ja. Und Nee, auch von meiner Seite, Aline, super. Vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, also auch toll, dass du dich so engagierst. Das ist ja auch nicht immer so üblich. Da kann ich dich auch jetzt einfach bestärken, das weiterzumachen und dir da viel Erfolg wünschen. Also finde ich super. Vielen Dank. Natürlich auch für deinen beruflichen Weg ist völlig klar. Also vielleicht können wir irgendwann mal, kann ich mal hier mit einem Trikot rumlaufen mit Amin Yunis in Deutschland. Klar. Das wäre doch auch nicht schlecht. Ja, und dann hoffe ich natürlich für uns beide auch irgendwie, dass wir bald wieder in Libanon reisen können. Also mal schauen, wie das jetzt sich mit Corona entwickelt.
Ja, ich hoffe es auch, wirklich.
Ja, und dann, sobald der Flughafen wieder aufmacht, fliegen wir los.
Ja, ja. Direkt rüber, Direkt alles nach Halab erstmal.
Ja, genau, machen wir zusammen, ne? Erstmal Snoodle Sit essen und 2-3 Kilo zunehmen, auf jeden Fall.
Nee, das stimmt. Nee, super, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und dann hat echt Spaß gemacht, wirklich.
Dann hören wir und sehen wir uns bestimmt bald wieder und dann noch einen schönen Tag und viel Spaß noch in Italien und viel Erfolg.
Danke, danke dir auch. Schöne Grüße nach Deutschland, nach Berlin.
Tschüss.
Ciao, ciao, Wiedersehen.
Okay, nach dem Gespräch war ich schwer beeindruckt von Amin, der in jungen Jahren schon einiges auf die Beine gestellt hat und sich so sehr engagiert für Kinder und Familien in Not. Und wie es Amin ja auch gesagt hat, jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Ich kann euch nur raten, Amin bei Twitter und Instagram zu folgen und auf dem Laufenden zu bleiben. Und natürlich wünsche ich ihm auch viel Erfolg in dem, was für ihn noch so kommen wird. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfehlst, teilst und bewertest. Ach, und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter anzumelden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.